Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bjeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Ja, Carsten, Mitte Juli hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht. Aber seitdem ging es für den Euro wieder bergab. Die wirtschaftlichen Aussichten für die USA scheinen deutlich besser eingestuft zu werden als die für die Eurozone. Und tatsächlich ist das ja, wenn wir uns mal all die Datenveröffentlichungen der letzten zwei Wochen anschauen, auch gar nicht so weiter verwunderlich. Über all diese Daten möchte ich heute einmal mit dir sprechen und natürlich auch über den Ausblick für diese beiden Volkswirtschaften. Lass uns da vielleicht mal mit einem Blick zurück, nämlich auf das zweite Quartal 2023 beginnen. Die Eurozone ist ja im zweiten Quartal, also den ersten Schnellschätzungen zufolge, um 0,3% im Vergleich zum ersten Quartal gewachsen. Das war ein stärkeres Wachstum, als erwartet wurde. Das lag nämlich bei 0,2%. Dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, was waren denn die Treiber hinter diesem kleinen Wachstum, was wir gesehen haben? Und zweitens, hat sich diese Divergenz innerhalb der Eurozone-Staaten, die wir auch in den letzten Quartalen schon gesehen haben, denn wieder fortgesetzt?
Also zu der zweiten Frage definitiv ja. Wir haben natürlich noch nicht alle Schätzungen für die einzelnen Staaten, aber wenn wir uns anschauen, wir haben das deutsche BIP-Wachstum gesehen, beziehungsweise die deutsche Stagnation mit Null. Wir haben Frankreich gesehen, dass das positiv überrascht hatte. Wir haben Spanien gesehen, das positiv überrascht hatte. Italien negativ überrascht. Also dieser Trend, den wir eigentlich jetzt schon im ganzen letzten Jahr auch gesehen haben, dass nämlich die Länder mit einer starken Industriebasis einfach in strukturellen Problemen sind, der hat sich fortgesetzt, dass auch die Länder, in denen jetzt die Inflationsrate schon früher und schneller wieder nach unten gekommen ist, die haben sich auch ein bisschen positiv abgesetzt. Also ja, Divergenz, Wachstumsunterschiede sind deutlich immer noch an der Tagesordnung und erklärt ja auch, warum wir jetzt ja in den letzten Tagen eigentlich gefühlt wieder so eine neue Welle der Entrüstung oder Empörung in den deutschen Medien sehen, weil die Leute endlich mal wach werden zu der Realität, dass halt wir in Deutschland hinterherhinken, wirtschaftlich im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Da denkt man sich immer, wir hätten vielleicht mal früher und häufiger schon unser ING-Research sich anschauen sollen, dann wäre das jetzt nicht als Überraschung gekommen. Aber ja, die Divergenz ist deutlich ziemlich groß. Zu der ersten Frage, ja, woher oder was sind jetzt die Wachstumstreiber gewesen? Auch da haben wir ja noch keine Komponenten bekommen jetzt für die Eurozone als Ganzes. Wir haben ein paar Komponenten aus den einzelnen Mitgliedstaaten und da scheint es so zu sein, dass halt der Privatkonsum wieder ein klein bisschen im Positiven, im Plus stand im zweiten Quartal. Ja, das hat damit zu tun, dass wir doch wieder auch gut, der erste Anfang des Sommerurlaubes, aber auch doch im Mai, also einfach wirklich ja, Tourismus schon im Mai, im April, der dafür gesorgt hat, dass der Privatkonsum in Europa wieder ein bisschen ins Positive gedreht ist. Und natürlich auch in einigen Ländern, die gefallenen Inflationsraten, auch in einigen Ländern ja schon die Tatsache, dass die Nahrungsmittelpreise jetzt im Monatsvergleich auch ein bisschen gesunken sind. Also, und dann kommen natürlich auch die ersten Lohnerhöhungen hinzu, die jetzt auch bei den Leuten ankommen. So, das hat geholfen, dass der Absturz jetzt nicht noch weitergegangen ist. Wir werden sehen, was wir auch jetzt gesehen haben an den Monatszahlen, die wir aus Deutschland hatten diese Woche mit den Exporten zum Beispiel. Sieht es also auch ganz danach aus, dass halt der Außenhandel weiterhin eher Wachstumsbremse als Treiber sein wird. Wir haben auch gesehen, dass natürlich die Industrie weiterhin eher schwächeln wird. Und von daher denke ich, ist jetzt auch ja, die 0,3 ist natürlich toll, weil alles besser als negativ ist gut. Aber gleichzeitig ist es wirklich noch kein Wachstumspfad, der jetzt zu irgendwelchen Jubelstürmen führen sollte.
Ja, und vor allem klingt das ja auch mit den Treibern, gerade im privaten Konsum. Also, dass der Urlaub oder der Tourismus wieder ein bisschen angezogen ist, das klingt ja alles eher so nach kurzfristiger Unterstützung, nichts, was uns langfristig helfen wird. Und man merkt eben deutlich, dass diese aktuelle Krise die Eurozone-Staaten unterschiedlich stark trifft, aber insgesamt sieht es überall nicht nach starkem Wachstum aus, muss man ja auch so sagen, was ja eben nicht nur auf diese konjunkturellen Treiber, sondern vor allem auch auf die strukturellen Herausforderungen zurückzuführen sein dürfte. Und die wiederum dürften unter anderem ja auch der Grund sein, warum der Blick in die Zukunft für die Eurozone schwächer ist. Wir haben letzte Woche auch Frühindikatoren für Deutschland und für die Eurozone bekommen und die zeichnen für die vor uns liegenden Monate ja wirklich ein sehr, sehr pessimistisches Bild.
Ja, das ist korrekt. Ne? Wir haben jetzt wirklich seit eigentlich fast wieder einem halben Jahr, dass dieser Optimismus, der zu Jahresanfang da war, komplett verschwunden ist. Ob das jetzt ein IFO-Index ist, ob das ein Einkaufsmanager-Index ist. Bei allen geht der Trend deutlich nach unten. Die sind zum Teil auch wirklich im Sturzflug. Und das verspricht überhaupt nichts Gutes. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich würde aktuell auch immer vorsichtig sein, um jetzt wirklich zu viel hinein zu interpretieren in diese sogenannten Soft Indicators, also diese Konjunktur, die traditionellen Konjunkturindikatoren. Warum? Weil wenn wir mal ganz kurz zurückschauen, im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, da ging zum Beispiel all diese Konjunkturindikatoren steil nach oben. Nur wenn wir jetzt mal nochmal zurückschauen, was hatten wir für ein Wirtschaftswachstum? Im vierten Quartal eine schrumpfende Wirtschaft und auch im dritten Quartal noch nicht mehr so doll. Also das heißt, dieser traditionelle Zusammenhang zwischen den Frühindikatoren und der Realwirtschaft ist meiner Meinung nach nicht ganz so stark aktuell, wie er das in der Vergangenheit war. So, das könnte jetzt ein bisschen Hoffnung geben, ne, dass dieser signalisierte Absturz jetzt aufgrund der Frühindikatoren wird auch nicht gar nicht so schlimm wird. Was auch für mich dann immer wieder bedeutet, dass ich fühle mich eigentlich komfortabler mit der Prognose, dass wir uns jetzt über etliche Quartale mit einer Stagnation beschäftigen müssen. Und ich würde mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass es wieder zum starken Abschwung kommt. Denn für den starken Abschwung hätte es erstmal einen starken Aufschwung nötig gehabt, den hatten wir nicht. Und Konjunkturindikatoren, Frühindikatoren aktuell wieder mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn wir uns mal auch die Situation anschauen, China läuft nicht so gut, USA kommen wir gleich drauf, halt auch in irgendeiner Form des Abschwungs. Wir sehen jetzt wirklich seit Jahresanfang, dass die Auftragsbücher in der Industrie nicht mehr gefüllt werden. Die werden immer dünner, die Aufträge werden abgearbeitet, aber da kommt nichts Neues rein. Dann haben wir natürlich auch aufgrund von Unsicherheit, ja, was passiert jetzt mit dem Klimawandel, mit Energietransformation, mit Heizungshammern oder Hämmerchens. Da haben wir auch so viel Unsicherheit bei den Verbrauchern, gepaart mit der Inflation, die halt jetzt wirklich gegen einen starken Konsumschub sprechen. Und das sind halt wirklich alles keine guten Vorzeichen für die deutsche und europäische Konjunktur in den nächsten paar Quartalen.
Ja, und im Endeffekt geht es ja auch dabei eigentlich kaum noch darum, ob jetzt ein kleines Plus oder ein kleines Minus erzielt wird, was da vor dieser Null steht beim Wachstum, sondern vielmehr geht es ja darum, wirklich, dass die vor uns liegenden Jahre insgesamt kein Wachstumswunder werden. Bevor wir zu den USA kommen, was brauchen wir denn in der Eurozone, aber vor allem in Deutschland, um wieder zu Wachstum und zu Stärke zurückzufinden?
Ja, ich denke, es wird so langsam Zeit für eine Agenda 2030. Ja. Wir kennen noch die Agenda 2010. Die Agenda 2010 hat sich damals ja vor allem gerichtet auf den Arbeitsmarkt, weil ja auch damals, Anfang der 2000er Jahre, neben Strukturproblemen halt der Arbeitsmarkt und die hohe Arbeitslosigkeit eigentlich das dringendste Problem waren, was natürlich auch ein Problem ist, was Politiker und Gesellschaften am schnellsten beeinflussen. Aber uns fehlt da deutlich, und das überrascht mich auch immer, dass auch politische Parteien in Deutschland, die in der Vergangenheit eigentlich für wirtschaftliche Kompetenz und Sachverstand standen, dass die in der jetzigen Situation nicht in der Lage sind, irgendwie das 5- oder 10-Punkte-Programm zu präsentieren, mit dem Deutschland halt wieder stark gemacht werden soll. Was sollte da meiner Meinung nach drinstehen, ja, in so einem Agenda 2030, 10-Punkte-Plan, um Deutschland wieder great zu machen? Da sind all die Sachen drin, die wir natürlich auch hier und auch die in der Öffentlichkeit ja immer wieder diskutiert werden. Also ich brauche einfach eine Investitionsoffensive. Geht kein Weg dran vorbei. Trotz gestiegener Zinsen, trotz der gestiegenen Verschuldung, es geht kein Weg dran vorbei. Ich muss investieren in Digitalisierung, in Infrastruktur, aber auch in Bildung. Das ist alles langfristig. Damit kehre ich natürlich nicht jetzt in der Kürze irgendwie das Ruder rum oder verändere den Kurs. Aber das brauche ich ganz deutlich. Und dann halt auch einen glaubwürdigen Plan, ja, in dem gesagt, okay, in den kommenden 10 Jahren passiert jedes Jahr XYZ, sodass auch Planungssicherheit geht. Das ist das Gleiche, was die Amerikaner mit ihrem IRA haben. Auch da wird eigentlich erstmal gar nicht geschaut, was steht da eigentlich zwischen den Zahlen, was steht unter den Schlagzeilen, sondern es ist auch eine Art Symbolpolitik. Nach dem Motto, die Amerikaner legen viel Geld auf den Tisch, dass Investitionen ins eigene Land kommen. Sowas brauchen wir in Deutschland auch. Und dann gehört dazu auch natürlich eine Diskussion über so einen Energiepreis. Und dann sieht man auch jetzt in der Diskussion, dann zerreißen und zermürben sich die deutschen Volkswirte wieder gegenseitig. Ja, das wäre jetzt irgendwie keine angebotsseitige Wirtschaftspolitik. Wir sollten nicht so viele Subventionen geben. Ich meine, was wir doch brauchen in Deutschland, ist eine Planungssicherheit für Unternehmen, für Haushalte. Wenn es die nicht gibt, dann haben wir Stillstand, dann haben wir Unsicherheit und das lähmt. Da habe ich doch lieber, dass jetzt auch da mal vielleicht, ja, auch ist das dann wirtschaftsideologisch nicht die beste Maßnahme, aber dass in der jetzigen Situation pragmatisch gedacht wird und ich habe dann halt eine Energiepreisobergrenze für die Industrie für die kommenden 5 bis 10 Jahre. Und natürlich mache ich gleichzeitig, biete ich weiter Anreize, um in die Energietransformation zu investieren, um das zu beschleunigen. Auch ganz deutlich. Aber was habe ich davon, wenn ich jetzt irgendwie Energietransformation mache, aber in 5 oder 10 Jahren gar keine Industrie mehr habe, weil die abgewandert ist? Also auch da brauche ich ja Planungssicherheit. Dann ist das Nächste, was ich natürlich auch noch brauche, neben Investitionsprogramm, neben Strukturreform, Abbau bei Bürokratie, wirklich von dem sogenannten Red Tape, um Sachen schneller hinzubekommen. Auch das brauche ich. Und der Staat ist nicht überall der bessere Unternehmer oder der bessere Investor. Ich brauche aber auch Investitionsanreize. Das kann ich schaffen halt über entweder Steuersenkung, über schnellere Abschreibung für Investitionen im eigenen Land, für Investitionen in dann zukunftsorientierte Sektoren. Damit kann ich natürlich auch einiges bewegen. Und dann werde ich letztendlich, brauche ich auch nochmal doch deutlich nachdenken über, wie gehe ich den Fachkräftemangel an, erhöhe ich das Renteneintrittsalter, wie bekomme ich die Finanzierung meiner Rentenkassen in den Griff. Also bin ich auch hier bereit, doch auch an heilige Kühe zu gehen, wie zum Beispiel eine Beamtenrente, wie die berechnet wird. Also es ist eine ganz lange Liste, die eigentlich selbstverschuldet ist, weil wir uns 10, 15 Jahre wirtschaftspolitisch auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht haben und vielleicht auch immer so zu sehr beschäftigt war mit anderen Krisen und dem Krisenmanagement. Aber ich brauche jetzt wirklich, und das natürlich sind alles politische Entscheidungen, es gibt ja auch keine Wahrheit, es gibt nicht diesen einen goldenen Plan. Und bei jedem goldenen Plan gibt es auch Kritik, gibt es auch Zweifel, ob das die richtige Maßnahme ist. Aber was ich meiner Meinung nach jetzt wirklich brauche, ist diese Aufbruchstimmung. Denn ansonsten werden wir uns halt wie die Leute in Wacken im Schlamm suhlen, in Selbstmitleid suhlen und halt nicht wirklich richtig in Bewegung kommen. Und denn Stillstand ist einfach Rückschritt. Also ich brauche wirklich ja, ein 10-Punkte-Plan, Agenda 2030 und dann aber auch eine Kommunikation. Und auch da können wir für die Amerikaner was lernen, wo ihr halt wirklich ja, die große Ballpark-Figures, also die großen Zahlen, die erstmal in den Vordergrund gerückt werden, die so viel Eindruck machen, dass man gar nicht anfängt zu zweifeln oder Fragen zu stellen. Also das ist halt wirklich doch diese, wir packen es an, diese Aufbruchstimmung und die muss dann doch über Politkommunikation kommen.
Also ich finde, dein Plan klingt ganz schön gut. Vielleicht hört uns ja auch die Politik zu. und dann hören wir bald von der Agenda 2030. Und jetzt, wenn wir auf die USA mal schauen, du hast gerade schon angesprochen, was dort besser läuft. Und es ist ja auch so, dass all diese strukturellen Herausforderungen, die in der Eurozone belastend wirken, in den USA gar nicht unbedingt das große Problem sind. Das zeigen uns auch die Konjunkturdaten, dass die USA sich auch aktuell tatsächlich noch ganz gut halten. Ist das denn jetzt auch der Grund, warum die Märkte die USA auch langfristig ein bisschen besser oder positiver einstufen?
Ich meine, die Märkte haben natürlich immer auch schon einen Bias gehabt Richtung USA. Ja, und auch wenn wir jetzt hier über die USA in der Kürze des Podcasts sprechen, natürlich ist nicht alles gut in den USA. Ja, auch das mal, um das gleich mal als Disclaimer hier anzugeben. Und ich meine, ob es nun politisch, gesellschaftlich oder was auch immer ist, es gibt also auch genug Gründe, die wir aber in Europa zu wenig ausarbeiten, um die auch mal plakativ in unserem Vorteil zu präsentieren. Wenn wir uns aber rein uns die Konjunktur anschauen, und das ist ja natürlich, was am meisten gespielt und gehandelt wird an den Märkten, stehen die USA aktuell besser da. Wir haben seit Anfang des Jahres wird ja immer gerufen über die Rezession in den USA. Na, da war es dann, was sollten dann Auslöser der Rezession sein? Natürlich die Zinswende der Fed. Dann hatten wir auch die Tumulte bei regionalen Banken. Auch das sollte Auslöser sein für eine mögliche Rezession in den USA. Immobiliensektor sollte ein Auslöser sein für die Rezession. Dann hatten wir im Frühsommer die Schuldenobergrenze, die ganze Diskussion. Auch das war ein deutlicher potenzieller Auslöser der Rezession. Und jetzt kommt im Spätsommer kommen dann noch die Studentenkredite hinzu, die jetzt halt doch, ja, wo die Rückzahlung nicht mehr ausgesetzt wird, sondern das wird wieder, muss doch wieder zurückgezahlt werden. Und das Interessante ist, dass wir hatten so eine große Reihe von potenziellen Auslösern der Rezession, die alle nicht eingetreten sind bisher. Und damit ist halt auch der Markt wieder positiver geworden. Haben wir ja, von einer schweren Rezession zum Jahresende einen Markt, der jetzt eigentlich halt immer mehr davon ausgeht, dass es maximal zu einer sanften Landung kommt. Wir haben, müssen wir auch sagen, ja, weil es ist natürlich auch unsere Pflicht, offizielle House View ist immer noch eine von, ich glaube, mittlerweile haben wir noch zwei Quartale von einer schrumpfenden US-Wirtschaft. Viertes Quartal dieses Jahr, erstes Quartal nächstes Jahr. Weil unser Kollege in den USA immer noch davon ausgeht, dass es uns halt doch stärker, dass es die USA doch stärker treffen wird. Er geht auch davon aus, dass halt diese Rückzahlung der Student Loans halt doch auch schwer wiegen wird auf dem Konsum. Aber zurück, das ist halt aktuell nicht mehr Konsens an den Märkten. Die Märkte gehen davon aus, dass halt auch bisher keiner der potenziellen Rezessionsauslöser ist eingetreten. Deutlicher Grund für mehr Optimismus, für mehr Positivität. Und dann kommt natürlich strukturell hinzu, was du auch angedeutet hast. Ich meine, es gibt kein richtiges Energiekrisenproblem in den USA. Es gibt in den USA nicht den Krieg nebenan, der Unsicherheit verbringt. Die USA sind weniger getroffen von der neuen Weltordnung. Die USA sind weniger getroffen von der Schwächephase Chinas und einem möglichen auch bewussten, proaktiven Abkoppeln der westlichen Welt von China, weil halt die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China viel enger sind als zwischen den USA und China. Und dann kommt nochmal obendrauf halt der Inflation Reduction Act, der doch ein großer Wachstumsmotor sein wird in den kommenden Jahren. Und dann ist immer schwer zu sagen, auch für Finanzmärkte, für Prognostiker, ja, heißt das dann nun, dass jetzt irgendwie das Wirtschaftswachstum pro Quartal x Prozentpunkte höher sein wird? Kann man nicht sagen. Aber wir sehen natürlich jetzt schon, auch wenn wir uns ja, ausländische Direktinvestitionen anschauen, wir sehen, dass dieser IRA ein deutlicher Auslöser gewesen ist, um die USA wieder attraktiver zu machen. Und das werden Sachen sein, die wir jetzt in den kommenden paar Jahren immer wieder sehen werden. Und das macht halt die Märkte und auch mich persönlich, muss ich sagen, doch optimistischer gestimmt, was die Wachstumsaussichten der USA angeht. Was dann wiederum auch heißt, das überziehen wir natürlich ein bisschen, dass die Fed sehr wahrscheinlich nicht so stark den Zins senken wird, wie das vor ein paar Wochen noch eingepreist war an den Märkten. Denn wenn es halt nur zu einer sanften Landung kommt oder einer ganz kurzen Wachstumsdelle, wird die Fed wenig bis gar nicht den Leitzins auch wieder senken müssen, sondern wird sie eher vorsichtig bei einem höheren Leitzinsniveau bleiben.
Wenn wir jetzt gerade schon leicht am Überziehen sind, habe ich noch eine Frage. Denn trotz dieser optimistischeren konjunkturellen Aussichten für die USA wurde in dieser Woche das Rating für die USA in dieser Woche herabgesetzt. Woran liegt das denn dann?
Korrekt, na gut, aufgrund der Schuldenproblematik in den USA. Also vom Inhaltlichen überhaupt keine Überraschung, vom Timing, vom Zeitpunkt her natürlich schon eine Überraschung, denn also wenn das jetzt vor anderthalb Monaten gekommen wäre oder vor zwei, als diese Diskussion wirklich tobte, hätte es Sinn gemacht. Jetzt kommt so ein bisschen am Ende der Hauptmahlzeit. Aber inhaltlich natürlich macht es Sinn, weil wir sehen, dass jetzt die Absprachen, die in DC getroffen wurden, bei der Einigung zur Schuldenobergrenze, dass die nicht ganz so schnell durchgezogen werden, wie erhofft. Wir haben natürlich auch keinen Schuldenabbau, wir haben weiterhin hohe Schulden. Und das ist so ein bisschen für mich wie der Schuss vor dem Bug, um auch den USA deutlich zu machen, hey, passt auf, doch eure Schuldentragfähigkeit kann in Probleme kommen. Das ist die große Frage. Wir hatten auch 2011 ja auch schon mal so ein erstes Downgrade von den USA. Also erstens wissen wir, dass seit der Finanzkrise eigentlich die Ratingagenturen doch immer eher, also kein Frühindikator sind, aber eher ein Spätindikator, die immer eher ganz zum Ende dann mit ihren neuen Ratings kommen. Also wenn eigentlich keiner mehr wirklich überrascht ist. Wir haben natürlich auch gesehen 2011, dass es nur irgendwie der Schock nicht so bleibend ist. Also die Finanzmärkte schütteln so etwas relativ schnell von sich ab und werden dann halt um sich herumschauen und denken, okay, die wirtschaftlichen Voraussichten der USA sind einfach doch so viel relativ besser als in vielen anderen Regionen der Welt, dass das dann eigentlich egal ist, dass nun eine Ratingagentur das Rating ein bisschen herabgestuft hat.
Carsten, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Und ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf nächste Woche. Tschüss!